für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
So, wir haben uns durch alle technischen Unzulänglichkeiten der Software gekämpft und schaffen es doch noch heute adäquat, unseren Podcast aufzunehmen. Lieber Patrick, und du hast dich einfach mal richtig sexy ins Stadion dafür gesetzt, nicht zu Hause, warst gerade bei der Pressekonferenz von Borussia Dortmund vor Bodø/Glimt.
So ist es.
Ich habe es richtig ausgesprochen.
Bodø.
Ja. Ich mag diese skandinavische Aussprache.
Super.
Ich mag das auch, wenn da bei Ikea die Werbung vorliest. Das finde ich super. Also du hast
dich
ins Stadion gesetzt.
Genau.
Und Prost. Mhm. Hast ein bisschen die Süd im Anschnitt, wie wir beim Fernsehen sagen. Sollen wir denn damit einsteigen oder sollen wir erstmal zurückschauen auf Hoffenheim? Was würdest du sagen?
Lass uns doch einen kurzen Rückblick. Erstmal hallo an euch alle zusammen. Ist wirklich eine nette Loge, in der ich hier bin, muss ich sagen. Ich hoffe, es stört nicht, wenn die ein oder andere Stadionführung hinter mir mal kurz durchs Bild geht. Aber ihr könnt die Süd erahnen, das Herz von Borussia Dortmund. Unser Podcast heißt ja auch Auf Süd. Also besser hätte es gar nicht sein können. Ja, ich würde sagen, Jesko, lass uns kurz auf Hoffenheim blicken und so dieses große übergeordnete Thema, weil heute auf der Pressekonferenz habe ich natürlich die Chance genutzt, Julian Brandt auf diese vermeintliche Kovac-Kritik, die da groß aufkam, habe ich die Chance genutzt, ihn anzusprechen. Ich würde erstmal sagen, wir dröseln kurz nochmal Hoffenheim auf. Ein Arbeitssieg, ein 2-0-Sieg,
genau,
der mühsam erarbeitet war und der, finde ich, sogar mehr als ein Arbeitssieg ist, weil Hoffenheim ein Team auf Augenhöhe ist und sich in den letzten Wochen und Monaten zu einer richtig guten Mannschaft gemausert hat. Also da erstmal zu gewinnen, klar, zu Hause, 2-0, am Ende souverän, war gut.
Ja, war gut. Und du hast dann eben auch bewiesen in einer Woche, dass du einen Makel, den du so durch die Saison getragen hast, eben auch ablegen konntest, nämlich dass du keine Großen schlagen konntest. Das war ja eine Kritik, die wir auch geübt haben, haben gesagt, alles schön und gut, du holst deine Punkte, aber gegen die Großen, da holst du eben nichts.
Aber ist Hoffenheim jetzt ein großer für dich?
Naja, was heißt ein großer? Aber sie sind halt ein Top-Team. Ne? Mhm. Ein Team, was absolut auch auf einem ähnlichen Leistungsniveau spielen kann. So definiere ich das jetzt gerade.
Okay, ja.
Nicht der Name, sondern wirklich die Leistung in diesem Fall, die du ja bearbeiten musst. Ne? Du bearbeitest ja nicht den Namen. Und insofern haben sie es mit Leverkusen einmal und mit Hoffenheim die Woche drauf dann nochmal geschafft, ein Team, was sportlich mehr oder weniger auf Augenhöhe ist, zu besiegen. Die hoffen, bei Leverkusen hättest du dir vielleicht den anderen Sieg eher gönnen können als den in der Bundesliga.
Auch, ja.
Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Also sie haben gezeigt, sie können diese Mannschaften besiegen, die mit ihnen sportlich auf Augenhöhe sind. Du hast einen Puffer, ein Püfferchen, schon mal so Richtung Platz 4, Platz 5 geschaffen. Auch ganz wichtig für die Ruhe im Verein, weil wenn es Richtung Platz 5 geht, wird alles unruhig bei Borussia Dortmund. Das haben sie geschafft zu vermeiden. Ja, aber so richtig schön Fußball haben sie halt nicht gespielt. Einmal haben sie richtig schön Fußball gespielt.
Einmal haben
das
war sie beim richtig 1-0. Schön gespielt.
Also das
sind
mir
wir beide auch so halb aus dem Sattel gegangen, Jesko, ne?
Das habe ich mir auch noch ein paar Mal angeschaut, tatsächlich, dieses Tor. Und das ist wirklich ein Lehrbuchtor. Ja, mit Laufwegen, mit Anbieten, mit Ablegen, mit Passschärfe, mit Tiefe. Und dann habe ich bei einem gelesen, ja, der Brandt hat ja nicht gut gespielt. Der musste ja nur noch den Fuß da hinhalten und den reinlegen. Ja, aber Leute, guckt euch mal den gesamten Spielzug an, wie dann eben auch Julian Brandt in diesen Raum läuft und er da steht. Ja, warum da nicht Herr Gerassi steht, ist vielleicht eine andere Frage, aber das können wir noch mal klären. Aber das war ein perfekter Mannschaftsspielzug, so wie sich Julian Brandt eben auch Fußball vorstellt. Aber das ist halt immer noch Mangelware bei BVB.
Perfekter Mannschaftsspielzug, hast du genau richtig angesprochen. Vor allen Dingen müsst ihr nochmal drauf achten, der perfekte Laufweg von Jan Koto, der dieses Tor tatsächlich selbst initiiert, selbst einleitet, nicht nur den finalen Pass im Doppel mit Adeyemi gibt, sondern wirklich auch den Treffer halt selbst
ablegt und
diesen ganzen Spielzug selbst rausnimmt. Übrigens, Jesko, ich bin sehr vorsichtig mit reinreden oder in das, was du sagst, reinzureden, weil
nach dem Fiasko der letzten
nach
Woche,
dem Fiasko
wo wir
der
nichts
letzten,
für konnten, übrigens.
Nach dem technischen Desaster.
Ja, es war ein Softwarefehler, den wir dann auch beheben konnten. Ich finde es übrigens immer wieder toll, dass Menschen einen sehr freundlich darauf hinweisen, und ich finde es immer wieder erschreckend, dass es Menschen gibt, die sofort anfangen zu meckern. Was ist bei euch los? Hört da keiner drüber? Was soll das? So ein Mist. Leute, schreibt doch einfach, hey, irgendwas stimmt da nicht, glaube ich. Könnt ihr das mal checken? Ja, checken wir. War ein Softwarefehler, war nicht unser Fehler. Aber so, ich wollte mich gar nicht.
Ich finde viel geiler, dass die Leute mir am ehesten zutrauen, dass ich dir die ganze Zeit in die Parade fahre. ich groß Maul. Also, ich habe dann nochmal reingehört. Nein. Es hat wirklich am Anfang, bevor es dann behoben wurde, schlimm geklungen. Also ich bin da wirklich in jedes Wort reingefallen. Aber es war wirklich, glaube ich, um anderthalb Sekunden oder sowas verzögert.
Genau.
Und das reicht schon aus. Und wir sind ja auch so, wir diskutieren ja auch emotional, merkt ihr vielleicht manchmal, oder sind auch in der Sache so sehr drinne leidenschaftlich, dass wir natürlich auch mal nicht unterbinden wollen, aber zumindest auch mal in ein Wort reingehen wollen. So, aber das haben wir abgehakt. Genau, das war ein toller Spielzug von Borussia Dortmund. Ja. Insgesamt natürlich, sie haben allesamt gesagt, auch hinterher, ich konnte dann die Interviews führen, ob das ein Kovac war, ob das ein Brandt war, selbst ein Olli Baumann oder auch ein Christian Ilzer, haben allesamt gesagt, es ist nicht einfach, gegen Borussia Dortmund zu spielen. Gerade Kovac hat die Mannschaft wirklich defensiv richtig gut eingestellt in den letzten Wochen. 7:0-Spiel von Borussia Dortmund. Also hinten steht die Abwehr größtenteils. Es war natürlich ein bisschen mehr Ballbesitz Hoffenheim. Viel mit langen Bällen operiert. Beide aber, also das Hoffenheimer Spiel wurde auch ein bisschen gespiegelt durch Borussia Dortmund. Es war unterm Strich jetzt, außer dieser tolle Spielzug zum 1-0, es war nicht attraktiv. Und das hat auch Julian Brandt dann am Ende in der Mixzone zum Anlass genommen, zu sagen, auf eine konkrete Nachfrage, wie er es denn eigentlich gerne hätte, das Spiel, da hat er schon gesagt, das ist jetzt nicht die Art und Weise, wie ich gerne Fußball spielen will. Und das hat für die ein oder anderen Boulevardmedien den Anlass dann genommen, zu sagen, boah, das ist die große Brandt-Kritik an dem Kovac-Fußball. Du hast dann am Montag, glaube ich, die Möglichkeit, mit Julian Brandt mal so zu kommunizieren.
Ja,
ne?
Und weil ich wollte, schon, jetzt fahre ich dir ins Wort. Ich wollte mir das nochmal eingeschätzt haben, weil das stand mir zu sehr alleine, das war mir auch zu einfach dargestellt. Ich habe mir auch erst die gesamte Mixzone angehört. Mixzone ist da, also wo die Journalisten, die jetzt nicht beim Fernsehen sind, sondern alle anderen zusammenkommen und eben auch Fragen an die Spieler und Trainer stellen können, wenn die kommen oder die kommen. Und Julian Brandt war halt da. Und da hat er, und das hat er mir eben danach, weil ich ihn nochmal explizit gefragt habe, weil diese Frage nicht gestellt wurde, ja, er hat gesagt, hey, das ist nicht so meine Art, Fußball zu spielen, die Truppe kann das besser. Das war seine Aussage im Großen und Ganzen. Und es hat ihn aber keiner gefragt, ja, wen meinst du denn jetzt damit? Meinst du denn jetzt wirklich die Mannschaft, dass die besser Fußball spielen muss? Oder meinst du den Trainer, dass er euch andere Vorgaben mitgibt, wie ihr Fußball spielen sollt? Ja, und da hat er halt nochmal ganz klargestellt, nein, ich meine damit auch die Mannschaft, ja, dass wir besser Fußball spielen müssen. Wir haben uns im Spiel an das Hoffenheim-Spiel angepasst, haben lange Bälle geprügelt, was Hoffenheim besser kann als wir. Das hat er auch so, auch in der Mixzone übrigens gesagt. Das hätten wir einfach mal lassen sollen. Wir hätten eigentlich so Fußball spielen sollen wie bei diesem 1-0. Das wäre, und dann darauf aufbauen, natürlich ist er eher ein Spieler, der so Fußball spielen möchte. Mhm. Ja, der ist ja keiner, der den Ball übers Mittelfeld prügeln will, weil da steht er ja und er hätte ja gerne den Ball. Also er hat im Kern aber schon recht, weil diese spielerischen Highlights sind wirklich Mangelware in dieser Saison beim BVB. Diese wirklich schön herausgespielten Tore, diese mitreißenden spielerischen Momente. Die sind eher Mangelware. Also im Kern hat er auch recht, wenn er das sagt. Aber er hat es halt da explizit, er hat es explizit auf dieses Spiel bezogen. Und B, ist auch Julian Brandt jemand, der sehr eng im Austausch ist mit Niko Kovac. Ja, der ist ein ganz wichtiger Ansprechpartner für den Trainer in der Kabine. Von daher war das nicht so, dass Julian Brandt sich wie Mo Salah in Liverpool hinstellt und,
auch ein Wahnsinn,
und in der Mixzone dann irgendwie einen ganzen Verein oder einen Trainer anzündet, sondern das war alles sauber, das war alles blitzsauber.
Ja. Guck gerade übrigens hinter mir, Jesko, weil ja. Kjetil Knudsen, der Trainer von Bodø Glimt, gerade hinter mir, ich weiß nicht, ob man es sieht.
Interviewt wird? Ja, ich sehe nur eine Kollegin, die da steht. Und
Er wird gerade interviewt. Ja, man sieht es nicht so richtig. Auf jeden Fall vom norwegischen Fernsehen. Kommen wir gleich auch nochmal dazu. Wir nehmen am heutigen Dienstag auf. Heute war Matchday -1, so nennt sich das bei uns im Jargon. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, an dem Spieltag auf Pressekonferenzen zu sein, auf den Abschlusstrainings der und jeweiligen Vereine.
Und da war Julian Brandt.
Und da war Julian Brandt auf der Pressekonferenz.
Genau.
Tatsächlich, Jesko, hieß es lange Zeit, dass Julian Riasson, der Norweger gegen Bodø Glimt, natürlich auf der Pressekonferenz sitzt. Ja. Ehe dann heute, ich weiß nicht, wie kurzerhand das entschieden ist, heute Julian Brandt, der natürlich noch interessanter war, mit Verlaub, oder noch interessanter ist und noch immer viel zu sagen hat, auf einmal auf dem Podium saß. Und ich bin mir sicher, der BVB hat das bewusst auch so gewählt, damit Julian Brandt die Worte, die hier und da vielleicht auch nicht falsch zitiert, sie wurden schon richtig zitiert, aber vielleicht ein bisschen schärfer eingeordnet wurden von Bild-Zeitung und Co. War wahrscheinlich ein Grund, warum der dann auch da saß. Sitzt übrigens alles, Jesko, bei Marco Polo, ist ja unser Sponsor.
Ja. Ja, dankeschön, ja, ich musste mal einmal gucken, ob da mein Kragen sitzt.
Ich habe übrigens den Julian Nagelsmann Pullover an, die werden ja auch von Marco Polo gesponsert. Und dieser graue Pullover mit einem weißen T-Shirt, das hat Julian Nagelsmann auch schon ein paar Mal in der WM-Quali getragen. Nur das als kurzer Side-Drop. Jesko, natürlich habe ich die Möglichkeit dann auch mal genutzt, Julian Brandt anzusprechen auf diese Aussagen, die er getätigt hat. Wie er das denn gemeint hat und vor allen Dingen, weil Niko Kovac meinte, das Spiel gegen Bodø Glimt, die spielen ein bisschen ähnlich wie Hoffenheim von der Anlage her. Sehr intensive Läufe, sehr leidenschaftlich, auch mit langen Bällen. Und da habe ich so ein bisschen gefragt, wie müsst ihr denn spielen, um in dem Spiel erfolgreich zu sein? Und er hat, wenn das hier meine Krakelschrift auf dem Laptop das richtig wiedergibt, schon auch gesagt oder grundsätzlich eingeordnet. Das, was du auch schon gesagt hast. Natürlich, als ein offensiv denkender Spieler ist es ihm lieber, wenn er den Ball am Fuß hat, wenn der Ball unten am Rasen ist, statt immer wieder links und rechts über ihn drüber zu fliegen. Das war jetzt rein auf das Hoffenheim-Spiel bezogen, wenngleich man natürlich allgemein sagen kann, so der Gesamtstil, Fußball zu spielen, er sagt auch, ich kann 3-0, 4-0 führen als Offensiver. Wahrscheinlich habe ich immer noch 2-3 Punkte, die mir nicht ganz so gefallen. Er hat aber auch ganz klar gesagt, ich verneine das, dass es eine Kritik am Trainer war. Ja, kann ich für alle verneinen. Und er sagt aber auch, wir haben die Basis und den Weg gefunden. Vor allen Dingen stehen wir, und er sagt, der großen Respekt an unsere Defensivarbeit. Wir stehen hinten gut. Und er sagt, gegen Bodø kommt es drauf an, natürlich mutig die Linie fahren, vor allen Dingen Tore schießen. Und das wird, glaube ich, wichtig sein. Und das traue ich dem BVB auch wieder zu. Zu Hause in der Champions League, zweitbeste Mannschaft offensiv nach Paris Saint-Germain. Ich glaube, 3 oder 4 Mal jetzt sogar schon 4 Treffer in Folge.
In allen, außer gegen Man City, haben sie 4 bekommen.
Genau. Also, die 4 ist vorne oder hinten ein gutes Omen.
Und die mögen sie in Dortmund ganz besonders gerne. Und Jan Kautzow, der war auch gut.
Der war auch
gegen
gut.
Gegen Hoffenheim. Der hat mir echt gut gefallen. Hat auch immer noch das eine oder andere drin, wo man sagt, oha. Das muss er sich sparen. Aber der hat halt dann echt mal gezeigt, wozu er in der Lage ist. Der ist super Flanken, auch so teilweise aus einer ganz kurzen Bewegung eine super Flanke gezogen. Haben wir auch 2 Mal gesagt, oha, jetzt müsste da einer ranfliegen und den reinköpfen, kam aber keiner. Wirklich gute Flanken, gute Dynamik, dieses geile Dribbling dann mit der Vorlage auf Guirassy, der den natürlich machen muss. Das hat mir gut gefallen. Vielleicht ist das jetzt auch mal so ein Symbol für Niko Kovac oder von Niko Kovac, wo er sagt, okay, ich wähle jetzt mal die offensivere Variante mit Jan Koto vermehrt über die rechte Seite, weil er mir einfach im Spiel nach vorne noch mehr Geschwindigkeit, noch mehr Kreativität und noch bessere Flanken bringt als mit Julian Riasson.
Ja, und ich finde grundsätzlich, da haben wir ja beide auch schon mal drüber gesprochen, Svensson und Riasson sind jetzt keine ähnlichen Spielertypen, aber sie sind zumindest beide in der Defensivarbeit stark, auch wenn Svensson jetzt das ein oder andere, hab's jetzt nicht ganz im Kopf, wie viele Tore hat er gemacht, 1, 2, glaube ich, aber zumindest auch mal getroffen hat, die ein oder andere Flanke hatte, die erfolgreich war, aber natürlich ist so ein Konterpart dazu, der offensiv mehr teilnimmt am Spiel, der Chancen kreiert. Das hat er in Girona gemacht, keineswegs, keine Frage. Deswegen hat der BVB ihn auch am Ende geholt. Mhm. Das könnte vielleicht so eine Initialzündung für ihn auch sein. So irgendwie dieses, ja. Hey, jetzt bist du angekommen, jetzt bestätige das aber auch, arbeite an dir.
Aber dann gib ihm auch mal drei Spiele, vier Spiele.
Genau, jetzt musst du ihm auch.
Musst du dann auch mal bekommen als Spieler. Ja. Auch das Vertrauen, das brauchst du dann auch als Spieler.
Genau. Hat für mich an beiden Toren einen großen Anteil, hat sogar noch herausragend rausgespielt, diese Riesenchance von Serhou Guirassy an die Latte.
Den muss er halt machen, ne?
Den muss er halt machen. So, ne? Den muss er halt machen. Das zeigt vielleicht auch so ein bisschen die Situation, in der sich Serhou gerade befindet, dass der Kopf dann wahrscheinlich vorm Tor mehr angeht und er mehr nachdenkt als in so einer Phase, wo du weißt, ey, egal ob mit rechts, mit links, mit dem Kopf, ich mach die sowieso alle. Das Selbstbewusstsein muss er sich noch ein bisschen zurückerarbeiten. Niko Kovac hat auf meine Frage vorhin nicht sagen wollen, ob er oder Fabio Silva stürmt. Mhm. Bin gespannt, für was er sich am Ende entscheidet. Ich glaube, es wird wieder Guirassy sein. Auch wenn Kovac unterstreicht, sind natürlich unterschiedliche Typen. Der eine geht eher in die tiefen Räume, bearbeitet die. Der andere ist der körperliche Wandspieler. Ich glaube, in so einem Spiel gegen Böde brauchst du
100%. Brauchst du Mittelstürmer.
Ja, brauchst du Mittelstürmer. Ja. So,
und könnte auch ein Spiel für ihn werden, wenn sie dominant spielen, wenn sie mehr Ballbesitz haben, wenn sie dann auch das Spiel einfach mal vermehrt in die gegnerische Hälfte transportieren können. Ne?
Ja, definitiv. Jetzt wollen wir einmal, ich habe mit Jan-Orge Fjørtoft kommuniziert, der ein oder andere.
Sehr, sehr netter Kollege.
Sehr netter Kollege. Ja. Der ein oder andere BVB-Fan kennt ihn vielleicht noch aus der Haaland-Zeit, der natürlich sehr eng mit der Familie Haaland war. Und der hat.
Und die Eltern kennen ihn vom berühmtesten Übersteiger der Bundesliga.
Übersteiger, der 5-1 gegen Kaiserslautern natürlich, der berühmteste Übersteiger, der unsinnigste Übersteiger der Bundesliga-Geschichte,
Ich hab das Bild von ihm in diesem schwarz-rot gestreiften.
Bisschen zu weit.
Ich glaube, Fiat Intercom drauf, kann das sein?
Ja, Fiat Intercom.
Ja. Und er macht diesen Übersteiger und schiebt Wahnsinn. Das Ding rein.
Ja, total. Ja, Jan
Arge. 90er Jahre Fußball, das war noch was.
Ja, 99 war es, glaube ich, am Radio, in der Radiokonferenz damals gehört. Ja, da war noch nicht mit Sky Premiere, gab es zwar, aber wir zu Hause haben es, glaube ich, nicht.
Ja. Die haben immer nur ein Spiel, ich weiß nicht, 99, ich glaube, da war noch nur ein Spiel pro Tag, Freitag, Samstag, Sonntag, irgendwie immer ein Spiel live gezeigt.
Geile Zeiten. Ja, auf jeden Fall habe ich
haben uns beim Freund getroffen, dessen Vater Fußball, muss ich erzählen, da haben wir uns, viele Grüße an Philipp, da haben wir uns bei einem Freund getroffen, weil die hatten Premiere, weil der Vater war auch mega fußballaffin, meine Eltern haben mit Fußball überhaupt nichts am Hut gehabt, ich war der Einzige und die waren halt mega, mega fußballaffin und hatten dann auch Premiere zu Hause.
Boah. Geil, da konnte er richtig mit flexen, ne?
Hat er gesagt. Da saßen wir dann zu 6, 7, 8, 10 Leute oder so, saßen dann da freitagsabends oder samstagsnachmittags bei dem zu Hause.
Super. War witzig. Ja. Ich habe als kleiner Junge, haben wir ja schon mal gesagt, ich habe als kleiner Junge auch vom Teletext stundenlang gestanden. Ja. 251, 252, 253 Tabelle und immer gewartet, bis da in den lilanen Lettern was switcht. Ja. Naja, komm, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen jetzt nicht so mega viel auf das Champions League-Spiel eingehen, weil es dann auch sehr schnell überholt sein kann. Trotzdem einmal Böde Glimt, ganz, ganz große Unbekannte. Und ich habe Jan Arge gesagt, ey, du, für unseren Podcast, gib uns doch mal eine ganz kurze Einordnung, was das überhaupt für ein Gegner ist und wie die über den BVB denken. Jetzt hört ihr hier Jan Arge Fjørtoft.
Vor dieser Champions League-Saison glaube ich, dass Böde Glimt zwei große Wünsche hätten. Die wollten gern gegen Dortmund spielen, gelbe Wand, gelb-schwarze Trikots, genauso wie ihre. Und Manchester City und Erling Haaland zu Hause in Nordnorwegen. Und beide Wünsche sind erfüllt. Jetzt kommt Dortmund, eine Dortmund-Mannschaft, die einen guten Eigenschaft hat, die gewinnen Spiele. Böde Glimt hat Probleme, Spiele zu gewinnen, aber die haben kein Problem gehabt, ihre Stärke rauszuspielen mit ihr 4-3-3, spielen von hinten. Patrick Berg, natürlich der Schlüsselspieler im Mittelfeld, er ist der Drehpunkt von alle ihr Attacks. Dann haben die aber gezeigt oder die haben gespürt, dass die Champions League ein bisschen anders ist als der norwegische Liga. In der norwwegischen Liga sind ja Zweite geworden, muss man sich auch vorstellen. Die spielen in Champions League und Viking gewinnt die Liga vor Böde Glimt. Aber eine Mannschaft, der sehr, sehr treu zu der Spielweise sind, versuchen mit so vielen Leuten wie möglich im Box vom Gegner zu bringen. Mit Chetel Knutzen haben die auch einen Trainer, der ganz, ganz stark auf seine Philosophie ist. Und ein bisschen Fun Fact am Ende. seine Spielweise sieht ja ganz, ganz ähnlich aus, wie Rosenborg in den 90er Jahren gespielt haben in Champions League. Und ich möchte euch erinnern, Dortmund-Rosenborg 0-3 in den 90er. Ich sage das nur.
Ach, sehr gut. Danke, Jan Arge. Auf jeden Fall das erste Duell von Borussia Dortmund überhaupt gegen Bödö. Wird die vierte Partie gegen eine norwegische Mannschaft sein, ja, unter anderem das Rosenborg-Spiel. Aber klingt wahnsinnig spannend, Jesko. Vor allen Dingen weiß vielleicht nicht jeder, Jan Arge hat es gesagt, die sind seit dem 30. November nicht mehr im Spielbetrieb, ja, sind um einen Punkt an der erneuten Meisterschaft vorbeigeschrammt. Viking Storvanger hat gewonnen und die kommen, Achtung, aus da, wo wir im Januar sind, aus Marbella. Die sind im Trainingslager in Andalusien in der Sonne bei 20 Grad und extra hierher geflogen nach Dortmund. Ist es jetzt ein Vorteil oder ist es ein Nachteil, dass sie nicht kicken? Sind sie im Saft? Meine Frau hat gesagt, die können sich doch voll trainieren und fokussieren, das ist doch super für die.
Ja. Es ist halt noch nicht so weit weg, ne? Wenn die dieses Spiel jetzt im Januar hätten, ja, dann würde ich sagen, dann könnte es echt ein Problem werden, weil du auch diesen Wettbewerbsrhythmus nicht hast. Mhm. Der Trainingsrhythmus ist einfach ein anderer als der Wettbewerbsrhythmus, ne? Und den haben sie jetzt noch nicht so, den haben sie jetzt gerade eine Woche verloren, ne? Oder anderthalb Wochen verloren. Ja, also genau. Oder nicht gespielt. Das kann ja schon mal sein. Das ist ja jetzt nicht das Ding. Deswegen sehe ich das weder als Vorteil noch als Nachteil. Also ich glaube, die sind gut im Saft, die sind voll im Saft und die sind auch noch matchhart, wie man so schön sagt.
Matchhart.
Ja. Sehr schön. Also im Januar wäre das für mich was anderes gewesen. Da, wenn du wirklich anderthalb Monate raus bist aus diesem Matchablauf, ja, das ist was anderes, wenn du dann da aus der kalten Hose wieder rein musst und dann ja auch nicht sofort wieder einsteigst, sondern dann erstmal wieder Pause hast und das ist noch was anderes. Ja.
Und ich sagte Jesko, wir wollen jetzt nicht Bodø/Glimt zu hoch loben oder als zu gefährlich darstellen, aber der BVB kann, glaube ich, glücklich sein, dass er zu Hause spielt gegen die, weil ich war tatsächlich schon mal in Bödø mit meiner damaligen Freundin, jetzt Frau, im Urlaub, als wir auf die Lofoten, wie der Norweger sagt, gereist sind, um zu campen. Eine unglaublich schöne Stadt, der schönste Campingplatz, auf dem ich je war, die nördlichste Stadt. Ja, ist wirklich wunderschön. Die nördlichste Stadt, die einen nationalen Meister hervorgebracht hat. Okay. Bödø, auch geil. Aber es ist scheiße kalt da. Die norwegischen Kollegen haben alle zu mir gesagt, hier ist ja 16 Grad bei euch, was ist denn da los? Das ist bei uns auch nicht immer so.
Ich musste meine Übergangsjacke wieder aus dem Schrank holen. Ey, da muss ich auf eine Leiter steigen und die oben runterholen, weil mir zu warm war.
Ja, ja, ist wirklich so. Wetter spielt ein bisschen verrückt, aber bei denen sind es gerade minus 1, 0. Und die hatten beim letzten Spiel gegen Juve zu Hause Schnee ohne Ende und mussten schippen. Also das ist schon nochmal ein großer Unterschied. Total geil. Ganz kleines Stadion, 8200 Zuschauer. Verrückt auf jeden Fall. Der BVB gegen Bödø mit Marco Reus als Experte bei der Konkurrenz hergeflogen. Ja, bei den Kollegen. Bei den Kollegen. Ja, so, ne? Also bin ich gespannt.
Hat einer Julian Brandt dazu gefragt?
Ja.
Ja, was hat er gesagt? Haben sie schon getextet, oder?
Ja, also tatsächlich gut, dass du darauf kommst, weil die Frage ist mir irgendwie nicht so in den Sinn gekommen. Aber er hat gesagt, also er wusste nicht, dass der Experte ist bei The Zone. So. Hat irgendwie gedacht, dass er vom Verein irgendwie eingebunden wird. Und hat gesagt, ja super, dass wir den hier wieder sehen. Und die ganze Mannschaft freut sich und der Staff und toller Typ. Irgendwie so in die Richtung war die Antwort. Ne? Aber hat jetzt noch nicht gesagt, dass sie vorher groß getextet haben, weil er es tatsächlich bis dahin gar nicht wusste. Ja, also Marco Reus, der wird sicherlich ein bisschen Applaus bekommen, so wie Mats Hummels das letzte Mal, als er hier war. Bin nur gespannt mit den Aussagen, die er tätigt. Ich glaube, ganz so auf den Punkt, wie es Mats macht, mit diffuses Mittelfeld, Qualität, die fehlt. Weiß ich nicht, ob das der Marco auch macht. Bin ich mal gespannt.
Ja, ich auch. Marco Reus hat übrigens Julian Brandt auch zum BVB gelockt. Der hat damals sehr involviert, dass Julian Brandt zu Borussia Dortmund kommt. Mhm. Der wollte gerne mit ihm zusammenspielen.
Stimmt. Ja. So, Brandkritik kann man einen Haken dran, Jesko. Was
Koto kann man einen Haken dran machen. Haben wir tatsächlich noch da liegen, die ist auch einigen Dortmund-Fans bei uns in der Redaktion aufgefallen. Und ich bin bei Instagram danach gefragt worden. Okay. Einmal tatsächlich, dass Niko Kovac Duranville ordentlich abgewatscht hat.
Jo.
Und im gleichen Zuge auch, dass sehr wenig Jugendspieler eingebunden werden
beim
BVB. Und das haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber das hindert uns natürlich nicht daran, das nochmal zu tun.
Ja.
Gut. Weil es ist tatsächlich ein Thema. Du hast unfassbar viel Qualität. Mhm. Hinten raus, auch in der Jugend. Ja, ein Albert, der ist halt 16, aber der ist einfach ein fantastischer mhm. Fußballer. Ein Cole Campbell, ein Ignacio, eben auch ein Duranville, der ja jetzt zumindest laut Niko Kovac nicht die Qualität hat, die sie brauchen. Mhm.
Du hast einen Musa Kaba vergessen,
einen Musa Kaba,
Albert und
Mane,
Ignacio hast
der
du
einmal mitspielen durfte gefühlt ja, und danach ja. dann nicht mehr.
Ja, ich kann dir gleich also, was oder euch gleich was sagen zu Duranville. Führ erstmal deinen Gedanken aus.
Ja, aber wenn wir jetzt mal auf die Bank beim Spiel gegen Hoffenheim schauen. Mhm. Ja, ich lese mal die Bank vor. Der Spieler, mhm. die eingewechselt wurden oder die auch nur auf der Bank saßen. Mhm. Carney Chukwuemeka, Maximilian Bayer, Joe Bellingham, Fabio Silva, Julian Riasson, Rami Benzebaini, Pascal Groß, Emre Can und Alex Meyer. Mhm. Also entweder du sagst, ich brauche die sowieso nicht alle und ich nehme mir mal einen von denen raus, von den Arrivierten und setze einfach mal einen Jungen dahin, bring ihn dann aber auch mal für ein paar mhm. Minuten oder plane zumindest, wenn das Spiel so läuft, dass ich ihn bringen kann. Aber sonst, mal ganz im Ernst, wen willst du denn davon auf die Bank setzen? Mhm. Auf die Tribüne setzen, Entschuldigung. Also von mhm. der Bank auf die Tribüne setzen. Von denen, die ich jetzt vorgelesen habe. Mhm. Das ist ja der Fluch der guten Tat. So ein mhm. bisschen von Niko Kovac, dass er es geschafft hat, diese Mannschaft so fit zu machen, mhm. dass sie selbst im Dezember nur Niki Süle hatten, der einen dicken Zeh hat und nicht in den Schuh reingekommen ist. Aber keine Muskelverletzung oder sowas.
Ne? Ja, das stimmt schon. Es kann natürlich irgendwann auch mal ein Mittel sein, um vielleicht einem Groß, der ein Abgangskandidat ist, einem, wenn er denn dann fit wäre, einem Süle oder auch mal einem, weiß ich nicht, Bellingham vielleicht mal zeigen. Ich weiß, wenn er das macht, einen Arrivierten rausnimmt, haben wir eine riesen Schlagzeile, Nationalspieler Groß auf die Tribüne versetzt oder gar ein Bellingham. Wahrscheinlich macht er das deswegen schon nicht, weil das Thema, was danach kommt, dann riesig wäre. Du hättest schon die Möglichkeit, das dosiert zu machen. Welchen Punkt
hat er auch noch mal in der los? Champions League gemacht? Ne? Hat er immer mal wieder welche dabei?
Genau, hat er immer mal dabei, wobei da es natürlich so ist, dass du diese Local-Player-Regel nochmal hast, dass du dann auch mal auch welche dabei haben musst, das ist auch part of the game. So, stimmt alles, was du sagst, bei Julien Duranville sehe ich das unglaubliche Potenzial, Weltfußballer-Potenzial, hat ja mal Vincent Kompany gesagt, aber seit Januar 2023 für 8,5 Millionen aus Anderlecht gekommen, ja. Wachstumsprobleme, Verletzungsanfälligkeit, eine extrem hohe Verletzungsanfälligkeit, 27 Profieinsätze erst, ein Tor, ein Assist. Ja. So ein bisschen Erinnerung geblieben ist mir hinter mir, als er auf das Tor da, auf die Nord, nicht gegen die Süd gespielt hat, gegen Mainz, als er in diesem Drama-Finale verpasst wurde.
Süd. Da hat er auf die Süd gespielt.
Ah, da hat er auf die Süd gespielt, stimmt. Ja, stimmt, da hat er auf die Süd gespielt.
Ja.
Da wurde er eingewechselt und hat in den 15 Minuten oder 20, ich weiß gar nicht, wie viele das waren, vielleicht waren es auch mehr.
Schon Betrieb gemacht, ne?
Hat er schon richtig Alarm gemacht und alle haben gesagt, da haben wir einen Riesenspieler. So, jetzt habe ich mich aber mal umgehört und wollte wissen, warum das so ist und habe jetzt erfahren, dass in der vergangenen Woche in einem internen Trainingsspiel, wo 11 gegen 11 simuliert wurde, wo ein Flügelspieler aus der A11 kurzzeitig angeschlagen war und raus musste, kam Duranville rein. Und da wollten sie Pressing-Situationen testen, Pressing-Auslöser-Aktionen. Und da haben wirklich ein, zwei Spieler oder auch ein paar mehr im Nachhinein gesagt, wie kann man sich so wenig anbieten wie er? Also ein bisschen ein lustloses Anlaufen, körperlich nicht so richtig da. Dann habe ich aber auch die Erwartung, ich war jetzt in dem Training nicht dabei, ich habe das aus Gesprächen erfahren, da hätte wohl dann diese 100%ige Bereitschaft, ich habe jetzt, und wenn das 5 Minuten im Training sind, die Chance, mich zu zeigen oder zu rennen, zu beißen, das hat wohl ein bisschen gefehlt. Das gehört natürlich mit der Gesamtsituation zusammen, spielt wenig, ist unglücklich, kann ich mir alles vorstellen, ist für so einen jungen Burschen auch enorm schwer. Aber gerade sowas will dann Niko Kovac eigentlich sehen und vor allen Dingen, und das ist glaube ich noch entscheidender, weil ein Anselmino beispielsweise als argentinische Kante und Grätscher vor dem Herrn, der ist fit, der ist physisch da, das ist ein Kovac-Spieler, sowas mag er. Der Duranville ist natürlich zwar fit auf dem Papier, aber ist körperlich natürlich auch noch hinterher und Kovac will halt physisch absolut robuste Typen in der Mannschaft haben. Trotzdem, Jesko, lass mich das einmal noch ausführen, ich finde trotzdem, und das macht der BVB seit Jahren schon dramatisch schlecht, vor dieser oder nach dieser Sancho, Bellingham, Reyna, Pulisic und so weiter und so fort Ära, wo du wusstest, du kannst als junger Spieler, die wurden ja damit geholt, als auf Champions League Niveau, Einsätze kriegen. Aber ja, sie werfen die Jungs nicht rein. Und da sage ich immer, einen Albea, einen Kaba, einen Inacio, einen Mane, einen Kempel. Du willst die irgendwann alle verkaufen, auch einen Kempel, aber du setzt sie nicht ein. Dann setzt den Kempel halt mal für die letzten 10 ein, für die letzten 5 ja, ein, für die letzten, dass du einen Wert schaffst, dass du eine Steigerung hinbekommst. Das kriegen die Bayern auch mit dem einen oder anderen Spieler jetzt immer besser hin. Nur dann kannst du sie doch auf die ganz, ganz große Bühne bringen und nur so können sie sich vielleicht auch entwickeln, aber so schaffst du vielleicht auch einen Markt. Und das ist eine absolut ganz große Aufgabe, die nicht nur Kovac, die auch Lars Ricken angehen muss, weil der hat, nicht gerade Sebastian Kehl, Lars Ricken hat gerade das Nachwuchsleistungszentrum mit Broich und Co. unter sich. Und er als ehemaliger NLZ-Chef, das ist schon eine Aufgabe, die er sich auf die Fahne geschrieben hat und schreiben muss. Und daran wird der BVB nun mal auch gemessen.
Ja, noch ganz kurz zu den Spielern, die du genannt hast, diesen jungen Spielern, die reingeworfen worden sind. Die sind aber auch auf einem Niveau gekommen, wo die gar nicht mehr entwickelt wurden. Ne? Also mir fehlen ja diese Entwicklungsspieler. Naja, Jamie Gittens nehme ich noch mit rein. Der hat sich tatsächlich auch noch in der U19 entwickelt.
Sancho hat auch ein paar Spiele bei der zweiten Mannschaft gemacht.
Ein paar Spiele, aber der ist nicht entwickelt worden. Der ist bei Man City entwickelt worden. Und die wussten genau, was sie da kriegen. Ja? Joe Bellingham ist für die erste Mannschaft geholt worden. Christian Pulisic, der hat sich auch noch entwickelt. Ja, aber auch Gio Reyna ist ja im Prinzip mehr oder weniger sehr schnell in die erste Mannschaft reingekommen, weil es klar war, dass der dieses Niveau hat unter Lucien Favre damals.
Aber da sind wir bei einem Thema, Jesko, wo sollen sie sich entwickeln?
Ganz kurz.
In der Regionalliga, in der vierten Mannschaft, in der zweiten Mannschaft, in der vierten Liga?
Ja. Wie? Ja, absolut. Also, und das ist ja eben auch so mein Credo ist ja, entweder du kommst aus der U19 in die erste Elf oder du kommst gar nicht in die erste Elf beim BVB. Oder in die erste Mannschaft, nicht in die erste Elf, in die erste Mannschaft. Und nenn mir mal einen Spieler, der wirklich durch die Entwicklung gegangen ist, der dann bei Borussia Dortmund eine tragende Säule in der Profimannschaft geworden ist. In der jüngeren Vergangenheit.
Hast du vielleicht einige mit Zwischenstationen dann irgendwie, ne? Die zwischendurch mal geparkt wurden oder verliehen wurden, aber.
Ja, aber wen denn?
Ja,
also beim BVB. Beim BVB wirklich, also, dass der BVB wirklich.
Ja, selbst, du kannst jetzt theoretisch sagen, dass ein Marco Reus mal zwischendurch oder einen anderen Weg genommen hat.
Das ist für mich nicht die jüngere Vergangenheit.
Und dann, das ist nicht
die jüngere Vergangenheit. Da reden wir von vor 13 Jahren.
Ich rede
von den letzten 5 Jahren.
Ja, aber also, das ist doch genau das Thema. Ein Henry Blank, ein Namdi Collins, ein Ansgar Knauf, bei einem Moukoko haben sie es versucht. So.
Ja.
Der hat dann den endgültigen Durchbruch beim BVB nicht geschafft.
Weil sie bei ihm einen anderen Wert gesehen haben. Ne? Und zwar auch einen finanziellen Wert.
Ja, klar.
Und, so. Und sie haben im Prinzip keinen, der diesen Weg dann wirklich nachhaltig aus der Jugend entwickelt in die Profi-Elf gekommen ist, in die Dortmunder Profi-Elf. Du hast ganz viele Profis in der Liga rumlaufen, die aus der Dortmunder Schmiede kommen. Ja, nimm einen Tom Rothe zum Beispiel.
Ja, beispielsweise, ja.
Da gibt es viele. Aber ganz im Ernst, Dortmund selber profitiert da vielleicht noch gerade von einer Ablöse. Ja. Und die ist meistens auch nicht so, wo ich sagen würde, wow, das hat sich jetzt aber gelohnt. Ja, aber
ja,
du schaffst es nicht, deine eigenen Spieler auszubilden.
Genau. Sie rühmen sich, das beste NLZ zu haben, ewig viele Meisterschaften im Nachwuchs gewonnen zu haben. Das mag auch alles stimmen. Sie haben den größten Etat mit Leipzig zusammen, was NLZ-Akademien angeht. Da muss jetzt halt was kommen. Und nach allem, was ich höre, ist von den genannten, du hast Albert genannt, du hast Inacio genannt, auch ein Albert ganz oben dabei, aber vor allen Dingen ein Moussa Kaba, dem trauen sie auf der 6 in Zukunft ganz, ganz viel zu.
Ja, war bei der U17 WM dabei.
Ist ein wahnsinnig, ist ein wahnsinnig junger Spieler, hat jetzt schon einen Markt in England, in der Premier League, Anfragen mit seiner Größe, mit seiner Physis, mit seiner, der bringt ja ein irres Profil mit. Und da bin ich wirklich gespannt in den nächsten Jahren, welchen Karriereplan bietet der BVB den Jungs auf? Und da gehört natürlich auch jetzt schon am besten in Marbella dabei zu sein, im Trainingslager, Stück für Stück rangeführt zu werden. Und das wird wirklich eine entscheidende Aufgabe, die Kovac auch dann mit angehen und meistern muss. Und da bist du wieder bei so einem Spagat. Kovac will kurzfristig Erfolg haben. Der kann natürlich nicht langfristig denken. Ich habe mal geschaut, seine Verweildauer liegt bei 1,5 Jahren im Schnitt bei den Vereinen, wo er war. Und ein Trainer denkt halt von klingt so doof, aber von Spiel zu Spiel und nicht nach einer langfristigen Strategie. Und da muss der BVB vielleicht am Ende auch ein bisschen mitgucken. Vielleicht dann, wenn es auch in den Saisonendspurt geht und du merkst, ein Pascal Groß soll verkauft werden oder abgegeben werden, ein Süle. Bei einem Can oder bei einem Brand ist ein Fragezeichen, auch wenn die eher verlängert werden sollen, was wir hören, vor allen Dingen auch ein Brand. Irgendwann ist dann vielleicht diese Crunch-Time hinten raus, wo du auch mal sagen kannst, jetzt werfe ich die Jungs rein, jetzt kriegen die ihre Chance. Genau. Da bin ich wirklich gespannt, wie sie es am Ende machen. Und dann ist auch wichtig, mal dran zu bleiben. Ich weiß jetzt nicht, was ein Mane. Er hat da natürlich auch nochmal körperlich was gehabt nach diesem Debakel-Auftritt. St. Pauli, rot, raus. Aber als junger Spieler musst du dann auch eigentlich wieder deine Möglichkeiten bekommen, darauf folgend. Ja, nur aus Fehlern lernst du und wirst irgendwie stark. Und dann ganz, finde ich auch sehr bedenklich von Nagelsmann bei Namdi Collins. Da macht er ein Spiel gegen ein sehr fragiles Slowakei und ist auf einmal ganz raus aus der Nationalmannschaft. Also das ist dann auch im Umgang natürlich schwierig.
Ja, aber nochmal Blick auf den kommenden Sommer. Dann kannst du natürlich auch mal sagen, pass auf, wir werden jetzt nicht Position 14, 15, 16 noch irgendwie versuchen, durch Transfers zu füllen, sondern wir schauen dann mal wirklich in den eigenen Kader und versuchen es dann auch mal, diese Spieler reinzunehmen, diesen Spielern Vertrauen zu geben und diesen Spielern Spielzeit zu geben. Nur dann habe ich halt auch die Chance, wirklich mal so etwas von so etwas zu profitieren und die dann auch mal langfristig bewerten zu können. Ne? Mhm. Also ich habe, also gerade bei Duranville habe ich so ein bisschen das Beispiel Alex Isak im Kopf. Mhm. Der hatte einen ganz ähnlichen Habitus dann auch im Training zuletzt. Ich habe den noch im Training erlebt, im Trainingslager auch in Marbella übrigens. Mhm. 19 war das, glaube ich, 2019. Ey, wenn du mir den gezeigt hättest und hättest mir gesagt, der Junge wird in 6 Jahren die absolute Granate werden, hätte ich gesagt, nein, überhaupt nicht, keine Chance.
Ja.
Deswegen, ja, es muss halt auch immer viel zusammenkommen, dann, dass sowas, solche Karrieren dann entstehen und funktionieren.
Ja, total, total. Ja, auf jeden Fall sehr spannend, wie der BVB das macht. Übrigens, das kann ich nochmal nachreichen, weil ich habe jetzt auch ein paar Fragen bekommen. Ey, mach doch mal wieder auch ein bisschen mehr Transfers auch bei euch im Podcast. Ach, ja, nee, also Transfers machen wir ganz groß natürlich bei uns in der Transfer-Update-Show. Das hier, und das mag ich ja auch an dem Podcast, den wir beide haben, dass wir Dinge einordnen, auch mal ein bisschen mehr Zeit haben, Einschätzungen abzugeben. Aber vielleicht noch einmal bei Duranville, Borussia Mönchengladbach, weil es da jetzt aus Holland hieß, sei heiß und interessiert und dran. Es ist eher so rum, dass der Spieler Borussia Mönchengladbach angeboten wurde und Gladbach das geprüft hat. Roland Wirkus vor allen Dingen länger schon ein Fan von dem Spieler ist oder war, der jetzt aber nicht mehr in Amt und Würden ist. Rufen Schröder da jetzt im Driver-Seat mit seiner Crew. Nach allem, was wir hören, wird das eher nicht so werden, dass da jetzt Gladbach sagt, sie gehen auf den Spieler, Verletzungsanfälligkeit, gewisses Gehaltsniveau auch. So, aber ich kann mir den schon irgendwo gut vorstellen beim HSV in Bremen, in weiß ich nicht wo, wo er einfach rennt, wo er darf, wo er von alleine gelassen wird, wo er vielleicht nicht den Megadruck hat. Gut, den hat er in Hamburg und in Bremen auch, gerade wenn es gegen Abstiegskampf geht in Hamburg oder so. Aber ist ein cooler Spieler und ich glaube auch, dass der einfach jetzt Praxis braucht. Und sie haben sich darauf verständigt, das hatten wir ja schon mal berichtet, der BVB und die Spielerseite, dass er verliehen werden soll, dass er Praxis bekommen soll. Ähnliches gilt für Cole Campbell. Ja. Genau, ähnliches gilt für Cole Campbell, wobei es da sogar eher sein kann, dass er ganz gehen will und wird, weil der gar keine Perspektive hat und pendelt zwischen erster Mannschaft und vierter. Und das ist im Übrigen auch ein Punkt, Jesko, du spielst nicht mehr dritte Liga, du spielst nur Regionalliga und da ist der Gap schon stark. Und der Gap zwischen U19 und Bundesliga ist auch stark, gerade was das Körperliche angeht.
Absolut, absolut. Aber, das ist halt deswegen kommen ja auch so viele talentierte Spieler am Ende nicht durch, weil einfach der Sprung von dieser U19, vom Jugendfußball zum Männerfußball, das ist einfach nochmal, wenn du nicht ein super Talent bist, ist das einfach ein Weg, wo du dich entwickeln musst. Übrigens ganz interessant, die Dortmunder werden ab kommender Woche im Premier League International Cup mitspielen mit einer Mannschaft. Das ist dann eine Mixmannschaft aus U19, U23. Die werden aber mit einer prominenten Mannschaft hinfahren. Also Ignacio wird dabei sein, Marcel Albert wird dabei sein, wird interessant sein und werden dann unter anderem gegen Leeds und Manchester United spielen, werden auch im Old Trafford spielen.
Geil.
Vor wahrscheinlich 300 Zuschauern oder sowas. Ja. Aber trotzdem, ne, ist natürlich schon cool.
Ja, klar.
Ja, ich kannte den gar nicht, diesen Premier League International Cup. Sagte mir nichts. Gibt es schon länger. Haben die Bayern wohl auch mal gewonnen.
Okay, das wusste ich nicht. Ich wusste, dass es den gibt, aber ich wusste nicht, wer den gewonnen hat.
Da sind halt immer eingeladene Mannschaften aus ganz Europa dann, die in England spielen.
Okay.
Spannend. Werden wir auch mal mit einem halben Auge natürlich beobachten. So, ja. Patrick, ich würde fast sagen.
Ja, wolltest du schon beenden? Ich überlege gerade, haben wir noch was?
Ich hab nichts mehr.
Ja. Einmal vielleicht nochmal nachreichen, Julian Brandt hat, den habe ich natürlich gefragt, weil das bei euch auch immer so eine Figur ist, verlängern, nicht verlängern, ja, nein. Ne? Ich habe ihn gefragt, wie jetzt eigentlich die Situation ist und was er vorhat und hat er gesagt, bis Weihnachten die Spiele jetzt sauber zu Ende bringen und dann zum neuen Jahr gibt es Gespräche mit Kehl, zu dem er ein sensationelles Verhältnis habe. Er sagt aber schon, die Perspektive vom Verein so, die ist ihm schon wichtig. Er ist keine 21 mehr. Ihm geht es schon auch darum, wie wir uns die nächsten Jahre vorstellen. Ja. Da geht es sicher auch ums Geld, haben wir auch schon mal gesagt. Reduzierte Bezüge liegt ihm vor. So, aber das am Ende macht, aber grundsätzlich fantastischer Verein und man wird sich hinsetzen. Bin gespannt, in welche Richtung das am Ende gehen wird und ja, und was sie machen werden, Jesko.
So. Was sagt dein Gefühl?
Mein Gefühl sagt mir, also der BVB will weitermachen. Ach, ich glaube am Ende, ja, es ist schwer. Also es ist jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe es ja, glaube ich, mal irgendwo angerissen. Julian Brandt hat mittlerweile eine katalanische Freundin, lernt Spanisch. Es war sehr lange für ihn ausgeschlossen, nach Spanien oder sowas zu gehen. Allein, das hat er ja mal selbst gesagt, weiß nicht, ob es Neurodermitis ist, aber er hat auch gewisse Hautprobleme, er ernährt sich deswegen auch sehr gesund, versucht er irgendwie auch, ich glaube, vegan und sowas zu essen, auf Milchprodukte zu verzichten, Weizen und so weiter und so fort. So, aber jetzt ist so ein bisschen aus dem Umfeld auch zu hören, er könne sich wohl auch Spanien mittlerweile vorstellen, aufgrund der ganzen Geschichte, lernt ein bisschen Spanisch. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Jesko, am Ende kommt es auch darauf an, welcher Verein dann am Ende wirklich kommt. Wenn es irgendein Mittelklasse-Club aus Spanien, aus England ist, dann glaube ich nicht, dass er es am Ende macht. Dafür mag er den BVB zu sehr. Dafür ist er hier ein wichtiger Spieler, ist er eine Größe geworden in all der Zeit, hat jetzt, glaube ich, sein 200.
Bundesligaspiel
für
BVB. Für Borussia Dortmund.
Für den BVB. Ja. Wahnsinnszahl. Ich glaube am Ende nicht, dass die Top-Angebote kommen und dass er auch deshalb, nicht nur, auch deshalb beim BVB bleibt. Mein Gefühl. Was hast du?
Ich glaube, er geht. Ich glaube, er möchte einfach nochmal was anderes machen. Aber ja.
Das Orakel vom 9. Ja. Dezember wird am 30. Juni rausgeholt.
Genau.
Und dann gucken wir.
Schreibe ich mal auf.
Ja, schreibt ihr das mal auf. Ja, du, ich glaube... Dann haben wir's. Alles drin?
Ja. Wunderbar. Ich danke dir.
Liebe Grüße von der Süd.
Genau.
Oder quasi von vor der Süd. Und,
ja. Und nächste Woche sprechen wir uns dann nach Glimt und Freiburg.
Nach Glimt und Freiburg. Weißt du eigentlich, was Glimt heißt?
Nee. Funkelt oder
so? Funkelt, oder? Ja, genau.
Ja? Ja.
Ja. Siehst du? Ja. Ja.
Kosmopolit bin ich da.
Alter Norweger. Also, in dem Sinne.
Macht's gut.
Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Auf für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport.